Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Bettina Gauss, politische Korrespondentin für die Berliner Tageszeitung, für die Taz. Hallo Frau Gauss.
Hallo, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über das, was heute gewählt wurde. Ein neuer CDU-Vorsitzender. Und wir hören einfach noch mal ganz kurz. Es kann sein, dass Sie diesen Ton nicht zum ersten und vielleicht auch nicht zum letzten Mal heute hören, wie Paul Ziemiak das verkündet.
Und so hat der Bundesparteitag entschieden. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet, und vielen Dank, Friedrich Merz. Kommt bitte zu uns rüber.
Tja, Frau Gauss, Applaus gab es da so auch bei diesem digitalen Parteitag. Ansonsten eine Musik, die ja so ein bisschen Spannung suggeriert. Aber fanden Sie das jetzt so spannend?
Ich fand es schon spannend. Also ich war nicht sicher im Vorfeld, wer es werden würde. Ich habe sowohl Friedrich Merz als auch Armin Laschet für möglich gehalten. Röttgen habe ich allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt. Wobei ich sagen muss, er hat ja ein sehr achtbares Ergebnis im ersten Wahlgang hingelegt. Das heißt, ich glaube, ihm wird das insgesamt helfen bei seiner Zukunftsplanung, auch wenn er es nicht geschafft hat. Mhm. Aber die Stichwahl fand ich dann in der Tat spannend. Wenn ich gezwungen worden wäre, hätte ich vermutlich auf Laschet gesetzt. Aber ich wollte mich gestern noch nicht festlegen.
Das Ganze mitverfolgt haben Sie, und das Ganze mitverfolgt hat auch unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger, für uns. Frau Hamberger, digital gab es zwar mal den einen oder anderen, die eine oder andere Problematik bei Delegierten oder bei Parteifragen, die da kommen sollten, aber ansonsten, diese Wahl an sich, die hat ja ziemlich reibungslos von zu Hause aus funktioniert.
Ja, das scheint zumindest so. Also die CDU hat ja auch einen riesigen Aufwand betrieben, damit das funktionieren kann. Ein Parteitag, der wirklich teurer war als ein analoger Parteitag wegen des riesigen technischen Aufwandes. Und die Angst war einfach sehr groß, dass einmal es technische Probleme geben könnte, dass möglicherweise aber auch ein Hacking-Angriff kommt. Deswegen gab es dann auch nochmal vorher einen Probelauf, an dem alle Delegierte teilnehmen konnten. Also auch die Kanzlerin, die sich dann da offenbar hingesetzt hat und wirklich auch ihren Code aufgerubbelt hat und so und mitgemacht hat, die Tutorials. Es gab eine Hotline. Also das war ein Riesenaufwand, damit das dann auch über die Bühne geht. Mal so in der Banken, also man hat früher über die Banken gesagt, in der Finanzkrise too big to fail. Und ich glaube, das ist auf diesen Parteitag auch ein bisschen zutreffend. Der durfte nicht schiefgehen.
Mhm. Jetzt konnten sich die drei ja in Reden präsentieren vor der Wahl. Die können wir natürlich nicht alle zusammenfassen. Aber haben Sie denn Punkte festgestellt, wo Sie sagen, ja, vielleicht war das doch noch entscheidend oder ein Beitrag für den Erfolg des einen oder den Misserfolg, wenn man so will, der beiden anderen? Gab es sowas richtig Überzeugendes oder eben auch nicht?
Ja, ich fand sogar relativ deutlich, dass diese Reden, glaube ich, nochmal einen Ausschlag gegeben haben. Also Armin Laschet hat eine sehr kämpferische Rede gehalten. Besser, ehrlich gesagt, als ich gedacht hätte. Der ist auch sehr gut mit diesem publikumsleeren Raum zurechtgekommen, der ja wirklich riesig ist, ein TV-Studio, wo man so klein verloren in der Mitte steht. Der hat das Kernthema Vertrauen genommen, ist relativ stark eingestiegen mit Walter Lübcke und sozusagen einer Demokratie, die in Gefahr ist, und den Feinden der Demokratie, und da braucht es eben eine starke CDU. Er war sehr kämpferisch gegenüber den anderen Kandidaten, vor allem Friedrich Merz. Er hat gesagt, es braucht keinen CEO, sondern eben ein Team und so. Also da hat man gemerkt, der kämpft, und die Rede war gut gemacht. Und dann kam Friedrich Merz, und da haben wir diesen Fehler wieder gesehen, den er beim letzten Mal eigentlich schon gemacht hat, dass er sich, ob er sich selbst überschätzt hat, ist jetzt eine Frage, aber zumindest entsteht der Eindruck, dass er da eine Rede gehalten hat, die zwar inhaltlicher war als die von Laschet, also da war Klimaschutz dabei, da war innere Sicherheit dabei, da war Wirtschaft dabei, aber die keine Rede war, die man nicht woanders schon gehört haben könnte. Also nichts Überraschendes, nichts, wo ich mir gedacht habe, damit reißt er jetzt nochmal die Delegierten mit. Und der Mensch, den man so als guten Redner bezeichnet, Friedrich Merz, der hat eigentlich diesen Raum auch nicht genutzt. Und Norbert Röttgen war ehrlich gesagt nervöser, als ich gedacht hätte.
Hm, das ist uns auch aufgefallen, am Anfang zumindest. Bettina Gauss, wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig oder auch nicht waren diese Reden nochmal, die ja irgendwie auch so, mein Eindruck jedenfalls, so ein bisschen komisch resonanzleer da stehen? Da war eben dann kein Applaus, wo man vielleicht an einer bestimmten Stelle mal sehen kann, ja, da ist irgendwie Begeisterung da oder eben auch nicht.
Ja, das war ja nun ein Handicap, mit dem alle drei zu kämpfen hatten. Also, klar, das ist Kaffeesatz, was wir hier jetzt machen. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass diese Reden wirklich einen Ausschlag gegeben haben. Und ich fand auch, ja, ich fand die Rede von Armin Laschet auch gut aufgebaut. Und er ist ganz sicher mit dem Raum am besten umgegangen, mit diesem leeren Raum. Aber letztlich haben sie alle drei das artikuliert und das deutlich gemacht, wofür sie auch stehen. Friedrich Merz ist kühler, ist sachlicher, ist inhaltlich kantiger als Armin Laschet. Und Armin Laschet hat den integrierenden Landesvater gegeben. Das ist auch etwas, was, glaube ich, gerade in der gegenwärtigen Stimmung, also die operieren zwar digital, aber ja nicht im luftleeren Raum. Wir sind inmitten einer wirklich scheußlichen Pandemie. Wir stehen vor riesigen Wirtschaftsproblemen. Im Moment glaube ich, dass der große Vorteil von Armin Laschet eben war, dass er der Einzige ist, der auf Regierungsverantwortung verweisen konnte, also an führender Stelle. Und ich weiß, das ist schon 100-mal gesagt worden, aber das macht es ja noch nicht falsch. Mhm. Und bei Friedrich Merz war eben der Vorbehalt, ob berechtigt oder unberechtigt, lasse ich mal dahingestellt, dass seine politisch aktive Zeit schon sehr weit zurückliegt. Und gerade in diesen Zeiten jetzt, denke ich, viele Leute unsicher waren, ob er wirklich sich so schnell, wie es nötig wäre, auf eine neue Zeit politisch einstellen kann.
Bei Friedrich Merz war ja vorher auch immer so ein bisschen der Punkt von manchen, vielleicht ein bisschen schon auch sehr weit in die Zukunft zu schauen auf die Bundestagswahl und dann mögliche Koalitionen danach und die Frage, ob das im Prinzip zwischen CDU und Grünen eine Möglichkeit ist mit einem Friedrich Merz zusammen. Das ist natürlich auch sehr weit in die Zukunft gedacht gewesen.
Ich lache deshalb ein bisschen, weil das Gefühl, das Sie hier artikulieren, ist ja richtig, dass das weit in die Zukunft gedacht wäre. Aber umgekehrt, es ist ja praktisch übermorgen. Wir haben im September Bundestagswahl. Das ist ein kurzer Wahlkampf. Wir wissen noch nicht mal, wer Kanzlerkandidat wird der Union. Ich finde nicht, dass es so wahnsinnig weit gedacht ist, vorausgedacht ist. Ich meine, da würde ich mich jetzt festlegen. Ich halte für die wahrscheinlichste Variante nach der Wahl, egal wer Kanzlerkandidat wird, Schwarz-Grün. Und Sie haben ja auch alle deutlich gemacht in unterschiedlichen Varianten, dass Sie das auch für möglich halten und sich dem nicht in den Weg stellen wollen. Übrigens auch Friedrich Merz nicht.
Da würde ich noch mal die Frage dann weitergeben an Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio. Was für eine Schwierigkeit da vielleicht auch innerhalb der CDU oder sogar, wenn man eben auch einen Söder als Kanzlerkandidaten in Möglichkeit nimmt, was für Schwierigkeiten es für die Union bedeutet, dass da jetzt einer es nicht geworden ist mit Friedrich Merz, den ja, so hieß es immer vorher, viele auch an der Basis wollten. Also welche Schwierigkeiten entstehen da jetzt in der CDU, vielleicht auch ein bisschen was wieder zu kitten?
Ja, also diese Schwierigkeit, denke ich, ist da. Die hatten wir ja schon gesehen nach der letzten Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer 2018. Da war das Wahlergebnis ähnlich knapp. Und dann hieß es auch, die Partei ist gespalten. Und es gab aus dem Merz-Lager auch einige, die das wirklich befeuert haben. Ich frage mich nur jetzt, ob diese Schwierigkeit noch mal so groß werden wird. Denn die CDU weiß eben, dass diese Bundestagswahl wirklich sehr nah, also die ist ja wirklich nicht mehr weit weg. Und dass man das eben nur schafft und ein gutes Ergebnis kriegt, wenn man auch geschlossen steht und sich nicht innerparteilich zerlegt. Also da bin ich noch gespannt, wie da die Dynamiken sein werden. Armin Laschet hat sicher eine Aufgabe vor sich. Der muss dieses Merz-Lager auch irgendwie jetzt an sich binden. Aber ich glaube, er hat es nicht ganz so schwer wie Annegret Kramp-Karrenbauer, weil so eine Bundestagswahl dann doch noch mal diszipliniert.
Darf Frau Hamburger einfach nachdrücklich zustimmen? Also ich meine wir Journalistinnen und Journalisten haben ja auch immer rein professionell ein bisschen Spaß an Machtkämpfen und Flügelkämpfen. Aber die Union, einschließlich der CSU eben, das sind ja nicht die US-amerikanischen Republikaner. Da gibt es ja keine Feindschaften. Und der Wahlkampf wurde ja auch, wenn man sich erinnert an diese Runden, die stattgefunden haben mit allen drei Kandidaten, die haben ja in einer Weise auf Harmonie gesetzt und auf wechselseitigen Respekt gesetzt, dass man manchmal wirklich das Gefühl hatte, jetzt fehlt nur noch ein Stehgeiger. Ich glaube nicht, dass jetzt vor der Bundestagswahl riesige Machtkämpfe ausbrechen. Es wird eine Enttäuschung geben, natürlich, in dem Lager, das sich Merz gewünscht hätte, und eine Erleichterung bei denen, die im Prinzip, und dafür steht Laschet ja, die im Prinzip einen eher zur Mitte hin tendierenden Kurs wie in Angela Merkel bisher führt, gerne fortgesetzt sehen wollen. Mehr ist, glaube ich, nicht.
Den Stehgeiger, den wünsche ich mir auf jeden Fall für den nächsten digitalen oder Online-Parteitag. Ich sage vielen Dank an Katharina Hamberg aus unserem Hauptstadtstudio und für den Moment an Bettina Gauss für diese Einschätzung. Sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir es nicht? Diese Frage taucht immer mal wieder auf in der Corona-Pandemie. Die Frage, brauchen wir härtere Einschnitte, brauchen wir schärfere Regeln, brauchen wir mehr vom Lockdown? Und ja, das ist natürlich auch jetzt wieder so. In der kommenden Woche wird beraten, ein bisschen früher als ursprünglich geplant. Und da ist ja einiges an Sorgen im Hinterkopf. Die ansteckendere Mutation des Virus als ein Drohszenario, dass sich das ganz schnell auch verändern könnte alles. Dann natürlich auch die Feststellung, dass es mit dem Impfen eben vielleicht doch, warum auch immer, nicht so ideal läuft und man damit jetzt nicht einfach sofort eine Entspannung hat. Man könnte das Vorgehen der Politik in dieser Pandemie als tastend beschreiben. Das kann man so oder so bewerten. Man könnte sagen, ja, das ist gutes Regieren, vorsichtig, nicht radikal, einen Schritt nach dem nächsten und dann gucken. Man könnte natürlich aber auch sagen, das kostet wertvolle Zeit, in der die Wirtschaft brach liegt, Bildung zu kurz kommt und viele Menschen sterben. Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz, ist hier heute bei uns zu Gast. Wie würden Sie es denn bewerten? Ist das gutes, tastendes Regierungshandeln oder ist es ein bisschen zu zögerlich?
Also ich finde es zunächst mal seit Wochen eigentlich vor allem ratlos. Und ich finde, dass die Linie nicht klar genug ist. Also wir erinnern uns, Anfang Dezember wurde die Bevölkerung, ich glaube, viele Leute haben das gleich nicht geglaubt, aber wir wurden alle darauf eingeschworen, seit jetzt ganz artig, dann feiern wir Weihnachten gemeinsam alle unterm Tannenbaum. Es ist anders gekommen, wie wir wissen. Ich werfe es der Regierung nicht vor, dass sie mit einer ja nach wie vor neuen und jetzt eben noch besonders dramatischen Situation nicht ganz genau weiß, wie sie umgehen soll. Was mich stört, ist, dass immer wieder als neue ewige Wahrheiten verkündet wird und immer kleinteiliger das auch verkündet wird, was im Grunde genommen auch die Regierung nicht besser weiß als viele andere Leute auch.
Um es konkret zu machen, mal sowas wie diese 15-Kilometer-Regelung zum Beispiel. Meinen Sie solche Dinge, so diese kleinen Schrittchen, wo man sich fragt, okay, ist es das jetzt?
Das meine ich. Ich meine generell, ganz grundsätzlich, Politik sollte keine Regeln vorschreiben, die sich nicht kontrollieren lassen. Da nenne ich Beispiel, man darf nur eine Person aus einem anderen Haushalt in der eigenen Wohnung treffen. Jeder weiß, dass man zwar einen Kindergeburtstag mit 30 Leuten auflösen kann, weil da kommt dann schon ein Hinweis von irgendjemandem, da ist es aber laut und da tut sich was. Aber dass, ob nun ein oder zwei da sind, das ist von der Polizei schlechterdings nicht zu kontrollieren. Dann soll man auf solche Vorschriften, wie ich finde, eher verzichten, weil es insgesamt die Akzeptanz und die Bereitschaft, sich an alles zu halten, eher absenkt. Und man muss ja sagen, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist ja bereit, sehr weit mitzugehen bei Einschränkungen. Das, finde ich, sollte die Politik sich zunutze machen. Ich will einen Punkt aber noch zusätzlich erwähnen. Es wäre für die Legitimität der ganzen Maßnahmen nicht nur nützlich, sondern, wie ich finde, inzwischen zwingend, den Bundestag und die Länderparlamente in stärkerem Maße einzubinden. Die Exekutive, die ratlos wirkt, macht im Grunde genommen von Woche zu Woche alles alleine, zum Teil auf rechtlichen Grundlagen, die zumindest ein bisschen wackelig sind, was das Infektionsschutzgesetz angeht. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich im Hinblick auf das Funktionieren unserer parlamentarischen Demokratie inzwischen fast so bedrohlich wie die Einschränkung von Grundrechten.
Allerdings hätten wir dann nicht vielleicht auch so ein bisschen mehr noch eine größer kommunizierte Ratlosigkeit, also vielleicht aus demokratischen Gesichtspunkten ein wichtiger Schritt, aber trotzdem eine noch größere Ratlosigkeit und ein noch kleineres über Details diskutieren?
Ja, das haben wir in Demokratie so an sich, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Ich meine, die Ratlosigkeit, es wird ja nicht besser, das Vertrauen wird ja nicht größer. Wenn der Eindruck entsteht, die Exekutive, Sie haben es tastend genannt, tastet sich so von Woche zu Woche und dann werden Konferenzen vorgezogen und dann werden Gerüchte gestreut, auch Sachen, die evident unsinnig sind, wie die Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs. Wie sollen das gehen bei den Leuten, die gerade den Leuten, die nicht besonders viel verdienen und auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Mhm. Inzwischen ist das ja auch abgeräumt worden, dieses Gerücht. Aber allein, dass es sich so weit verbreiten konnte, deutet doch auf eine Verunsicherung in der Regierung hin, die sich auch dann in der Bevölkerung durchsetzt. Und ich will noch etwas sagen, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, darüber ausführlicher zu reden, aber ich finde, es wird wirklich täglich deutlicher, dass bei der Bestellung und Verteilung der Impfstoffe dramatische Fehler gemacht worden sind.
Man hätte
und
mehr bestellen sollen.
Zu kleistern. Ja, und zwar früher. Hm. Also warum, jetzt kostet uns, glaube ich, Corona kostet uns in der Woche 8 Milliarden Euro, dass man ausgerechnet bei der Bestellung der Impfstoffe versucht, möglichst sparsam zu handeln und außerdem auch noch nebenher zu berücksichtigen, dass das deutsch-französische Verhältnis nicht belastet werden soll, dass die EU gestärkt werden soll. Herrgott nochmal, es würde mir ja reichen, wenn wir genug Impfstoff hätten, dass wir vor der Krankheit geschützt werden.
Sehen Sie, jetzt haben Sie mich vor ein Problem gestellt. Sie haben nämlich gefragt, ob wir noch die Zeit haben. Und jetzt muss ich in der Tat sagen, da muss ich noch eine Kleinigkeit ergänzen, weil in dem, was Sie gerade sagen und in dem, wo wir vorher waren, steckt dann eigentlich doch drin als Erkenntnis, wir haben eine Regierung, die in jeder Hinsicht zu wenig Mut hat. Einfach klar zu entscheiden, wir bestellen diese 300 Millionen Dosen, diese Millionen Dosen nochmal extra oder wir machen jetzt mal einen radikalen Schritt. Es fehlt der Mut.
Naja, viele der, also, ja, Mut, ja, vielleicht. Aber ich meine, ich bin ja nicht frei von Mitgefühl. Also ich möchte wirklich ganz viele Sachen auch nicht entscheiden müssen. Mhm. Also ich fand auch ganz vieles im ersten halben Jahr, was die Regierung beschlossen hat, richtig. Auch wie sie vorgegangen ist. Was ich wirklich nicht richtig finde und worüber ich mich richtig ärgere, ist der Vorgang bei der Bestellung der Impfstoffe. Und noch mehr ärgert mich, dass das so zugekleistert wird. So nach, nee, da haben wir eigentlich gar nichts falsch gemacht. Und wir werden sehen, wie herrlich das wird. Und Gesundheitsminister Spahn sagt jetzt, bis zum Sommer können wir allen ein Impfangebot machen. Die Bundeskanzlerin sagt, na, da wagt er sich aber weit vor. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das denn funktionieren sollte. Und was, letzter Satz, was wir ja jetzt sehen, ist damit, das ist ja wirklich der Beweis. Pfizer kann das nicht liefern, was zugesagt war, weil sie ihre Kapazitäten jetzt hochfahren müssen für einen höheren Bedarf.
Was sie schon früher hätten machen können.
Wenn sie früher die Bestellungen gekriegt hätten, hätten sie die Kapazitäten auch schon vorher erweitert.
Hoffnung, das macht einem Teil der Menschen in den USA und auch darüber hinaus in der Welt die Tatsache, dass dieses Wochenende das letzte Wochenende ist, vorläufig, muss man vorsichtigerweise sagen, mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Kommende Woche ist Amtseinführung von Joe Biden, aber es ist natürlich nur ein Teil der Menschen, denn die USA sind einigermaßen gespalten und was ein radikaler Teil denkt und auch zu handeln bereit ist, das haben wir auf unangenehme Weise gesehen im Kapitol vor kurzem. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen vor der Einführung Bidens. Tausende Nationalgardisten sichern das Kapitol. Bettina Gauss, Sie beobachten das Geschehen sehr intensiv, leben quasi gerade in US-amerikanischer Zeit, wenn man so will. Natürlich ist klar, dass man diesmal vorbereitet sein will nach dem, was die USA erlebt haben. Aber wie sehen Sie es? Wie notwendig sind die Maßnahmen? Wie gefährlich wird die kommende Woche?
Also ich glaube schon, dass es zu gewaltsamen Protesten kommen wird. Ich meine, in den sozialen Netzwerken haben sich ja auch Leute erkennbar verabredet, in allen 50 Bundesstaaten Angriffe auf Regierungsgebäude unternehmen zu wollen. Mir ist in den letzten Tagen oft auf die Nerven gegangen, übrigens auch in US-amerikanischen Medien, ein sprachliches Aufrüsten. Also es geht um Bürgerkrieg und es geht um Putsch und es geht um Aufstand. Das ist alles Quatsch. Also die USA stehen nicht vor einem Bürgerkrieg. Wenn das Militär, das nicht gespalten ist, es mag ein paar Leute geben, die augenzwinkernd die Rechtsextremisten schätzen, aber im Prinzip ist das US-Militär in der Gesellschaft über Parteigrenzen hinweg anerkannt und eine stabilisierende Kraft. Und wenn das sich einmal räuspert, sind die Leute mit ihren Kleinwaffen ganz schnell verschwunden.
Ja, aber sind es aber nicht trotzdem problematische Bilder, die da entstehen? Also ich hab so einen Satz im Ohr aus einer Reportage aus Los Angeles, wo ebenfalls Gebäude geschützt werden und wo ein Mann, der da zu hören war, eben Trauer genau darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Gebäude eigentlich für die Menschen da sein sollen und jetzt müssen sie vor Menschen geschützt werden.
Richtig. Also ich wollte es damit auch in gar keiner Weise verharmlosen, ganz im Gegenteil. Ich halte die Situation für äußerst bedrohlich. Sie hat nur nichts mit Bürgerkrieg zu tun, sondern ich glaube, dass es den Rechtsextremisten und es sind, das muss man einfach sagen, ist ein großes Thema in dem Zusammenhang ist Rassismus, ist der Versuch, möglichst viele Afroamerikaner und andere Minderheiten an der Stimmabgabe künftig zu hindern, der Wunsch, eine weiße männliche Dominanz zu erhalten, um es ganz platt zusammenzufassen. Und da kann man eine Menge machen unterhalb der Stufe von gewaltsamen Umsturz. Da kann man, und das ist ja auch schon passiert, auch bei Abstimmungen jetzt im Senat und im Repräsentantenhaus, da kann man Leute einschüchtern, so einschüchtern, dass sie nicht mehr trauen, Mund aufzumachen, sich nicht mehr trauen, Mund aufzumachen, weil sie Angst um die Sicherheit, eigene Sicherheit und die ihrer Familien haben. Da kann man generellen Klima der Angst und des Hasses erzeugen. Das ist dann ein schleichender Systemwandel. Und ich weiß nicht, ich bezweifle, ich bin da nicht sicher, aber ich bezweifle, dass die Gefahr dessen schon gebannt ist, nur weil Donald Trump nicht mehr im Amt ist. Da gibt es andere Kräfte, die nach wie vor ein Interesse daran haben.
Ein Hoffnungsträger, oder genauer müsste man eigentlich schon sagen, zwei sind es, Kamala Harris und Joe Biden, die müssen jetzt ein Land zusammenbringen, das große Spannungen erlebt. Wir haben gerade mit Bettina Gauss von der Taz ja schon drüber gesprochen, was da einfach für ein Klima der Angst, das waren ihre Worte, sich entwickeln könnte und was da alles zu kitten ist. Und das ist ja nicht alles. Rassismus und Polizeigewalt waren große Themen des zurückliegenden Jahres. Aber natürlich wollen wir nicht vergessen, da ist auch eine Corona-Pandemie, die die USA hart getroffen hat. Kann man da eigentlich, Frau Gauss, nur scheitern?
Also ich will jetzt nicht das Scheitern von Joe Biden ausrufen, bevor er auch nur im Amt ist. Aber leichter ist das nicht geworden in den letzten Wochen. Er hat ja seinen Wahlkampf sehr stark auf den Aspekt nationale Versöhnung hingeführt. Jetzt sind die Republikaner, die die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus verloren haben, tief gespalten, ganz tief zerrissen und noch kann man meiner Einschätzung nach nicht vorhersehen, wohin sich das entwickelt. Das ist keine günstige Voraussetzung, um jetzt die nationale Versöhnung auszurufen oder dazu vollbringen. Versuchen wird das. Was bleibt ihm übrig?
Wir sprechen über den Teil der Republikaner auf jeden Fall getrennt auch noch, aber lassen Sie uns erstmal bei diesem Team Biden und Harris bleiben. Welchen Weg müssen die denn gehen? Hätten Sie eine Idee, wo Sie sagen, das ist schon mal die richtige Richtung? Weil irgendwie muss es ja über das Statement zur Versöhnung hinausgehen. Also wenn man sich diese Bilder aus dem Kapitol angeguckt hat, dann braucht es ja irgendwie mehr.
Ja, es braucht mehr, aber es braucht im Moment, glaube ich, tatsächlich, und das will er ja offenbar auch tun, es braucht jetzt erstmal konkrete Maßnahmen. Und zwar ganz ohne übergeordnete, hehre Ziele in dem Kontext. Also es gibt inzwischen eine Menge Leute, die Situation vieler Bürgerinnen und Bürger in den USA mit der großen Depression vergleichen. Es gibt Tausende und Abertausende, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie Essen auf den Tisch kriegen sollen für ihre Familien, die drohen, ihr Haus zu verlieren oder ihre Wohnung zu verlieren, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, die ihre Jobs verloren haben. Und dazu gibt es Rekordzahlen von Neuinfizierten und Toten bis gestern. Es gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Zahlen der Infizierten gestern etwas niedriger war. Aber nach den ganzen Rekordzahlen der letzten Tage und Wochen ist das ja nicht mal im Moment ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das heißt, da muss was passieren. Donald Trump war über Wochen und Monate hin vollständig untätig, hat sich erkennbar für sein Amt auch nicht mehr interessiert. Und Joe Biden hat ja jetzt ein riesiges Hilfsprogramm angekündigt.
Ja, viele, viele Milliarden hat er angekündigt. Wir können mal kurz einen kleinen Ausschnitt hören, in dem er erklärt, um was es da geht, wo er eben sagt, Sie haben jetzt diese beiden Punkte, Armut und auch Corona, das Zusammentreffen schon angesprochen. Da spricht er eben von einer so unglaublich besonderen Situation, Lage, in der das Land gerade ist.
It's not hard to see that we're in the middle of the once in several generations economic crisis with the once in several generations, public health crisis. The crisis of deep human suffering is in plain sight, and there's no time to waste. We have to act, and we have to act now.
Also jetzt muss man handeln, um diese unglaubliche Krise sowohl ökonomisch als auch was das Gesundheitssystem und die Gesundheit angeht. Jetzt muss man das lösen. Viel Geld, Sie haben es gesagt, nimmt er in die Hand. Kann das der Weg sein, dass man im Prinzip dieses Land auf einem Weg finanziell, sozial zusammenbringt?
Nochmal, ich habe keine Ahnung, ob das die tiefen ideologischen Gräben zuschütten kann. Aber trotzdem gibt es dazu nach meiner Einschätzung keine Alternative. Also die Zahlen, die jetzt im Raum sind oder die er angekündigt hat, sind so groß, dass sie mein Vorstellungsvermögen sprengen. Und ich habe mal versucht, es mir auszurechnen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Das entspricht in etwa der Summe von 4 Bundeshaushalten, was jetzt für dieses Notprogramm in Angriff genommen werden sollen. Da geht es eben zum einen tatsächlich um Pandemiebekämpfung, um Impfstofftransporte, um verstärkte Versorgung mit Impfstoffen, aber vor allem geht es darum, alle Bedürftigen, also alle, die es irgendwie brauchen, sollen $1,400 nochmal kriegen pro Person. Damit wären die insgesamt mit den $600, die im Dezember zugesagt worden waren, bei den $2,000, die die Demokraten immer verlangt haben. Abgesehen davon soll es ein Moratorium geben für Wohnungs- und Hauskündigungen bis September, was den Leuten wenigstens ein bisschen Luft verschafft. Also es wird wirklich sehr konkret, es soll eine Entlastung geben für kleine Betriebe, für Einzelne, auch für Betriebe von Einzelnen. All das wird ja in der Tat ganz, ganz dringend gebraucht. Denn bisher waren die USA, war die Bundesregierung zumindest, außerordentlich planlos in diesem Zusammenhang.
Die Republikaner, sie sind natürlich weniger als Joe Biden diejenigen, die jetzt dieses Land wieder einen müssen. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, nach diesem Ganzen, was wir erlebt haben im Kapitol und drumherum, danach ist es vielleicht schon auch bei einem Teil der Republikaner zumindest als Wunsch da, dieses Land wieder zu vereinen. Bettina Gauss, könnte man das so sagen, dass ein Teil der Republikaner jetzt eigentlich gucken müsste nach diesen dann doch erschreckenden Bildern, die vielleicht manche stillschweigend gar nicht so schlimm fanden, aber eben ein Teil doch, dass die Republikaner da mithelfen könnten, ihrerseits auf eine vielleicht neue Art und Weise auf die Demokraten in den USA zugehen könnten?
Naja, also ein Teil der Republikaner wünscht sich das ganz sicher. Ich meine, die Republikanische Partei ist eben tief gespalten. Und es wird jetzt ja häufig so getan, als habe Donald Trump diese Spaltung erfunden. Das ist schlicht falsch. Also es hat eine Radikalisierung eines Teils der Republikaner deutlich vorher stattgefunden. Allerspätestens, gibt Leute, die es deutlich früher einschätzen, aber allerspätestens mit Gründung der Tea Party 2009, die sehr geschickt agiert haben und gegen die im Grunde genommen moderate Kandidatinnen und Kandidaten keine Chance hatten, wenn sie offen die Tea Party kritisiert haben. Dieser Teil der Republikaner verschwindet ja nicht nur, weil Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus ist. Und ich will hinzufügen, was wir überhaupt noch nicht wissen, und das finde ich alarmierend genug, ist, wer eigentlich im Hintergrund die Fäden zieht. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand ernsthaft glauben kann, dass dieses Zweihorn, was da ständig abgebildet wurde im Kapitol, oder dieser Mensch, der geglaubt hat, seine große politische Tat besteht darin, die Füße auf den Schreibtisch der demokratischen Politikerin Nancy Pelosi zu legen, dass die das wirklich leiten und lenken können.
Mhm. Aber wenn
sondern ein Sturm von, der angekündigt wird auf in 50 Bundesstaaten. Mhm. Der hat Drahtzieher.
Aber wenn es eben diesen, wie Sie sagen, diesen Teil der Demokraten auch gibt, die schon vorher der Republikaner gibt, die schon vorher diese Bewegung gemacht haben, Stichwort Tea Party haben sie genannt. Wenn jetzt trotzdem die anderen, die sich ein bisschen erschrocken haben angesichts dessen, was da passiert ist, wenn die jetzt in den nächsten Jahren zum Beispiel sagen, lass uns doch mal anders als üblich agieren, lass uns zum Beispiel mal nicht aus Prinzip bei jedem demokratischen Vorhaben dagegen sprechen, sondern vielleicht auch mal mitziehen, um ein Zeichen der Einigkeit zu setzen. Könnte das etwas bringen oder würde das die Republikaner komplett auseinandertreiben?
Naja, so ist es ja nicht, dass gar nie irgendwas gemeinsam in Angriff genommen worden wäre. Also dieses Hilfspaket, was im Dezember geschnürt worden ist, das war zwar auch aus meiner Sicht unzureichend, aber es war ja das Ergebnis von monatelangen Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten. Was Sie ansprechen, ist im Grunde genommen der Wunsch nach Einsicht und Besserung. Also man kann natürlich jetzt mit Appellen operieren und sagen, das müssten die Republikaner jetzt tun. Aber ich glaube, dass die Leute, die Karriereplanung im Blick haben, zum großen Teil wirklich noch nicht wissen, wo es hingeht. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne niemanden, der weiß, wo es hingeht mit der Republikanischen Partei.
Da ist dann
dass die auf dem Zaun sitzen und noch nicht wissen, ob sie vielleicht doch ein bisschen moderater agieren wollen oder sich weiter radikalisieren.
Da ist dann vermutlich eine entscheidende Frage aber auch, weil sie noch nicht wissen, wo es hingeht, die Frage, wie geht's weiter mit Donald Trump, Stichwort Impeachment, Stichwort, kann er nochmal 2024 antreten oder eben doch nicht. Das werden dann vielleicht mit Hinblick auf ihre Karriere auch die eine oder der andere Republikaner nochmal abwarten.
Ja, das ist so. Ich bin nicht so sicher, dass dieses Impeachment, das die Demokraten initiiert haben, eine wirklich kluge Idee war. Ich weiß nicht, ob einer breiten Öffentlichkeit in den USA, unabhängig von der Parteipräferenz, wirklich es so ein dringendes Anliegen ist, ein Amtsenthebungsverfahren, das ist ja die wörtliche Übersetzung, für jemanden in Gang zu setzen, der ohnehin nicht mehr im Weißen Haus ist. Und was natürlich auch Kraft und Zeit bindet, seit Demokraten, die diesen Prozess dann weiter vorantreiben. Ich meine, wenn Donald Trump wirklich nur durch dieses Impeachment-Verfahren daran gehindert werden kann, 2024 zurückzukommen, was ich nicht glaube, dann wird das ohnehin ein sehr, sehr, sehr schwieriger Weg werden. Aber ich glaube, dass auch die radikalen, selbst rechtsextreme Republikaner am Schluss vielleicht ganz froh sind, dass sie den Mühlstein Donald Trump, der ja in den letzten Wochen zunehmend irrationaler agierte, nicht mehr um den Hals hängen haben. Das ändert aber nichts daran, dass sie weiterhin eine Veränderung der Gesellschaft anstreben.
Ich sage vielen Dank an Bettina Gauss, die in dieser Stunde mit uns einen Blick auf die Themen dieses Tages geworfen hat. Danke Ihnen und ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.